Radio Prag, Nachrichten.
Premier Nečasov wurde im EU-Gipfel mit David Cameron zusammentreffen. Die Regierung billigt das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern der Straftaten. Der Copilot brachte nach Tod des Flugkapitäns die Maschine sicher zur Landung. Der tschechische Regierungschef Petr Nečas wird vor dem EU-Gipfel mit seinem britischen Amtskollegen David Cameron zusammentreffen. Am 29. Februar reist Nečas nach Großbritannien, um mit Premier Cameron kurz vor dem EU-Gipfel zur Haushaltsdisziplin zu verhandeln. Über die geplante Visite informierte Regierungssprecher Jan Osuch am Mittwoch die Medien. Tschechien und Großbritannien entschieden sich als die einzigen EU-Länder, sich dem Fiskalpakt vorläufig nicht anzuschließen. Der tschechische Premier wird in London zudem an einer Gedenkveranstaltung zu Ehren des vor kurzem verstorbenen tschechischen Präsidenten Václav Havel teilnehmen. Die Regierung hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf gebilligt, mit dem die Rechte der Opfer von Straftaten gestärkt werden sollen. Justizminister Jiří Pospíšil legte das Papier dem Kabinett vor. Das Ziel des neuen Gesetzes ist es außerdem, die bestehenden gesetzlichen Regelungen zu vereinigen, um sie für die Opfer verständlicher und einfacher zu machen. Diese hätten laut dem neuen Gesetz künftig das Recht auf Hilfe von Rechtsexperten, auf kurzfristigen Schutz sowie eine finanzielle Unterstützung. Außerdem haben sie ein Recht auf eine rücksichtsvolle und sensible Behandlung. Bislang gibt es kein Gesetz, mit dem ausreichend geregelt wäre, wie sich Polizisten, Staatsanwälte und weitere offizielle Vertreter den Opfern gegenüber verhalten sollen. Das Opfer einer Straftat kann künftig außerdem verlangen, bei Verhören und anderen Gelegenheiten dem Täter nicht begegnen zu müssen. Premier Petr Nečas ist der Meinung, dass die niederländische Regierung nicht die Ansichten der Rechtspopulisten teilt, die Informationen über das von Bürgern aus Mittel- und Osteuropa begangene Unrecht sammeln. Die niederländische Partei für die Freiheit hatte die Niederländer dazu aufgefordert, Unrecht zu melden, das von Menschen aus Mittel- und Osteuropa begangen wurde. Die Botschafter der Länder Mittel- und Osteuropas, einschließlich Tschechiens, protestierten bereits am Dienstag dagegen offiziell in Den Haag. Premier Nečas soll am Donnerstag in Den Haag mit seinem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte zusammentreffen. Die tschechische Regierung hat sich für die Errichtung eines Registers für Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen. Damit will das Kabinett vor allem gegen Kleindiebe und Betrüger kämpfen. Ins Register sollen Ordnungswidrigkeiten eingetragen werden. Nach 3 Wiederholungen sollen diese als Straftat gelten. Justizminister Jiří Pospíšil sagte, das Kabinett stimmte der von ihm vorgelegten Analyse dieser Problematik zu. Er will noch im Frühjahr einen konkreten Gesetzentwurf zum Register für Ordnungswidrigkeiten unterbreiten. Der Kapitän des CSA-Flugs aus Warschau nach Prag ist während des Flugs gestorben. Der Copilot brachte nach dem Tod seines 55 Jahre alten Kollegen die Maschine mit 46 Passagieren an Bord sicher zur Landung auf dem Flughafen Prag-Rosinje, wo Notärzte und Feuerwehr auf das Flugzeug warteten. Die Ärzte konnten das Leben des Piloten nicht mehr retten, sagte die Sprecherin der Fluggesellschaft CSA Hanna Hiskova. Für die Passagiere bestand ihren Worten zufolge zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Piloten sowie das Personal seien auf Krisensituationen vorbereitet, so die Sprecherin. Warum der Flugkapitän unerwartet starb, war zunächst nicht bekannt. Zum Abschluss das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst bewölkt mit Schneefall, vor allem in höheren Lagen. Die Tageshöchsttemperaturen zwischen -2 und +2 Grad Celsius, in Höhenlagen um 1000 Meter bei -6 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Und hier der Überblick über unsere Themen im heutigen Programm. Rückkehr. Tschechien hat die Originalhandschrift von Gregor Mendel, dem Begründer der Vererbungslehre, wiedererhalten. Das Dokument wurde von den deutschen Behörden nach einer langen Odyssee übergeben. Einwanderung. Neue Zahlen zu den Ausländern in Tschechien belegen, dass diese mit Sicherheit nicht faul sind, sondern häufig mehr arbeiten als die Tschechen. Soweit unsere aktuellen Berichte. Anschließend geht es um tschechische Firmen auf dem deutschen Markt. Dazu hören Sie ein Gespräch mit einem Wirtschaftsjuristen, das aber erst in etwa 10 Minuten. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Die Mendelschen Vererbungsgesetze, sie sind Pflichtprogramm im Biologieunterricht an den Schulen. Das entscheidende Manuskript, in dem Johann Gregor Mendel seine Vererbungstheorie entworfen hat, ist vergangene Woche nach jahrelangem Tauziehen nach Tschechien zurückgekehrt. Die Missverständnisse um den Besitz des Dokuments sind geklärt. Nun kann der Eigentümer, die Augustinerabtei im Mährischen Brünn, das Werk auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Markéta Kachlíková war bei der Präsentation des Manuskripts im Außenministerium in Prag.
Versuche über Pflanzenhybriden heißt das Werk, in dem Mendel seine Vererbungslehre dargelegt und niedergeschrieben hat. Es handelt sich um einen Band von freien, deutsch beschriebenen DIN-A4-Blättern. Der tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg unterstrich für Radio Prag die Bedeutung des Schriftstückes.
Es ist das Originalmanuskript von Johann Gregor Mendel, dem bedeutenden Wissenschaftler, von dem eigentlich die ganze Genetik begründet wurde. Er war Abt im Altbrunner Kloster, Augustinianerkloster, und wie gesagt ein großer Naturforscher. Und sein eben bedeutendes Werk über seine Versuche mit Hybridpflanzen, das eigentlich das Schlüsselwerk von ihm ist.
Das Manuskript hat einen abenteuerlichen Weg hinter sich. Entstanden ist es 1865 in Brünn, wo es dann auch aufbewahrt wurde. Nach der Auflösung des Klosters im Jahr 1953 galt es als verschollen und tauchte erst in die 1980er Jahren wieder auf. Über Wien kam es nach Deutschland. Der Augustiner-Regionalvikar in Wien, Pater Dominik Sadrawetz.
Es wurde im Jahr 1987 uns anvertraut und seit dieser Zeit war es eben dann auch in Deutschland. Um es eben sicherzustellen, weil es waren die Zeiten hier in Tschechien damals nicht so sicher für dieses Dokument und seit ein paar Jahren bemühen wir uns, das wieder zurückzubringen.
Die Rückkehr des Dokuments nach Tschechien ist das Ergebnis eines langjährigen diplomatischen Bemühens. In die 90er Jahren gelangte es auf Umwegen zu Mendels Nachfahren in Deutschland. Über den Besitz des Manuskripts stritten daraufhin die Familie, der Augustinerorden in Österreich sowie tschechische, deutsche und österreichische Behörden. In Baden-Württemberg wollte man das Manuskript bereits zu deutschem Kulturgut erklären lassen. Pater Sadrawetz.
Da sollte ein Verfahren eingeleitet werden, um das sicherzustellen, ob es deutsches Kulturgut ist oder nicht. Wenn es deutsches Kulturgut gewesen wäre, dann hätte man es nicht ausführen dürfen und so weiter.
Durch eine juristische Analyse bestätigte, dass die Schrift dem Augustinerorden gehört. Vor 2 Jahren folgte eine Intervention des tschechischen Außenministeriums. Minister Karel Schwarzenberg betont, dass sich die deutsche Seite bei den Verhandlungen korrekt verhalten hat.
Sobald die Sache klargestellt wurde, es bestand Zweifel an den Eigentumsverhältnissen, weil jemand da den Besitz beansprucht hat, wie das klargestellt wurde, dass dieser Anspruch unberechtigt ist, hat die baden-württembergische Regierung sofort verfügt, dass es zurückerstattet wird.
Das Manuskript war in den vergangenen Jahrzehnten nicht zugänglich, doch der Inhalt der Schrift war bekannt und konnte studiert werden. Pater Sadrawetz.
Es gibt seit dem Jahr 1992 ein Faksimile von diesem Manuskript, das 1:1 übernommen wurde und das für wissenschaftliche Zwecke herangezogen werden konnte, zum einen. Zum anderen hat Mendel damals 1865 den Vortrag gehalten im Naturforschenden Verein und ist es im Jahr 1866 dann gedruckt worden. Und von daher, alle Erkenntnisse sind in Druck vorliegend.
Das Manuskript kehrt symbolisch zum 190. Geburtstag Mendels nach Brünn zurück. Dorthin, wo der Augustinermönch Mendel im Garten des Klosters seine Kreuzungsversuche mit Erbsen durchführte und dabei die nach ihm benannten Gesetze der Vererbung entdeckte. Zurzeit wird die Schrift im Safe des Mendel-Museums aufbewahrt und bei besonderen Gelegenheiten soll sie auch der Öffentlichkeit gezeigt werden.
Da müsste doch das Herz jedes tschechischen Biologielehrers aufgehen, Mendels Originalhandschrift nun auch seinen Schülern zeigen zu können. Sie hörten einen Beitrag von Markéta Kachlíková. Von der Rückkehr nun zur Einwanderung. Tschechien als ein klassisches Einwandererland zu bezeichnen, das wäre wohl etwas übertrieben. Trotzdem ist die Republik vor allem für Ukrainer, Slowaken und Vietnamesen eine neue Heimat geworden. Am Dienstag wurde eine neue Studie vorgestellt, in der die ökonomische Situation der Einwanderer untersucht wurde. Marco Zimmermann mit den Einzelheiten.
Welche Ausbildung haben hier lebende Ausländer? Welche Arbeit gehen sie nach und wie viel verdienen sie? Das sind einige der Fragen, denen das Soziologische Institut der Akademie der Wissenschaften gemeinsam mit dem Amt für Statistik der Tschechischen Republik nachgegangen ist. Als Ausländer wurden alle Menschen gezählt, die nicht tschechische Staatsbürger sind. Insgesamt kommen die Statistiker so im Jahr 2010 auf 406.211 Personen. Daniel Chytil vom Amt für Statistik hat die Untersuchung in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks vorgestellt. Am meisten leben hier Ukrainer, Slowaken und Vietnamesen. Sie stellen zusammen 60% aller Ausländer in Tschechien. Gegen Ende des Jahres 2010 waren es rund 125.000 Ukrainer, 72.000 Slowaken und 60.000 Vietnamesen. Besonders die Zahl der Vietnamesen ist interessant. Mehr als zwei Drittel haben eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung im Land und sie arbeiten am meisten, im Durchschnitt 57 Stunden pro Woche. Vergleicht man die geleistete Arbeitszeit mit dem Nettoverdienst, dann stehen die Einwanderer aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens am besten da. Sie arbeiten im Schnitt 47 Stunden die Woche und bringen dafür umgerechnet etwa 1.000 Euro nach Hause. Die vietnamesischen Einwanderer schaffen es dagegen nur auf einen Monatsverdienst von umgerechnet etwa 780 Euro. Die niedrigen Löhne hängen aber nicht unbedingt mit dem Bildungsgrad der Einwanderer zusammen, wie Jana Leontieva vom Soziologischen Institut erklärt.
Leider zeigt sich an den Zahlen, dass die formale Ausbildung, die in den meisten Fällen noch im Herkunftsland erworben wurde, keine Garantie dafür ist, dass ein Immigrant eine höher qualifizierte Tätigkeit ausüben kann. Das Risiko ist leider sehr groß, dass ein hochqualifizierter Immigrant sein Potenzial nicht entfalten kann und in der Tschechischen Republik eine niedrigere Tätigkeit ausüben muss.
Genaue Daten über die Tätigkeit und die Ausbildung von Einwanderern aus Ländern der Europäischen Union konnte die Studie nicht feststellen. Durch den freien Arbeitsmarkt könne man nur feststellen, wer in Tschechien lebe, aber nicht welcher Arbeit er nachgehe, erklärte Daniel Chytil. Wie sich die Einwandererzahlen in Zukunft entwickeln werden, darauf wollte er sich aber nicht festlegen. Da spielen eine Reihe von Faktoren eine Rolle. Derzeit sind wir unter dem europäischen Durchschnitt, was den Zuzug von Ausländern betrifft. Wichtig ist, dass die Einwanderung im Westen bereits seit langer Zeit erfolgt. Die Anfänge liegen in den 1950er Jahren. Bei uns ist die Zahl der Immigranten bis 2008 ständig gestiegen. Seitdem stagniert sie bzw. geht leicht zurück. Die Zahlen aus den vergangenen Jahren lassen eher auf einen weiteren Rückgang schließen. Aber die Wirtschaftsentwicklung, Änderungen in der Gesetzgebung und in der Einwanderungspolitik werden eine wichtige Rolle dabei spielen.
Erkenntnisse über die Einwanderer nach Tschechien. Mit dem Bericht von Marco Zimmermann geht unser Tagesecho zu Ende. Sie haben weiter Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Seit mehr als 16 Jahren hat der deutsche Rechtsanwalt Arthur Braun seine beruflichen Zelte in Prag aufgeschlagen. Als Experte für Wirtschaftsrecht berät er von der Moldau aus grenzüberschreitend sowohl deutsche als auch tschechische Geschäftsleute und Unternehmen. In dieser Zeit hat er viele Erfahrungen auf dem Gebiet gesammelt. Für unsere Sendung schildert Arthur Braun, wie erfolgreich sich inzwischen die tschechischen Unternehmer und Firmen auf dem deutschen Markt behaupten können. Sie hören eine Wiederholung unseres Wirtschaftsmagazins vom 3. August 2011. Das Gespräch führte Lothar Martin.
Wirtschaftsmagazin.
Herr Braun, wir sind jetzt schon im Jahr 2011 angelangt, das heißt, wir sind schon über 20 Jahre weg seit der politischen Wende, auch in der damaligen Tschechoslowakei. Das heißt, es hat sich hierzulande vieles geändert, auch im Geschäftswesen, in der Wirtschaft. Kann man seit 1990 ganz andere Wege gehen und der größte Wirtschaftspartner für Tschechien ist natürlich auch schon wegen der geografischen Lage Deutschland. Und da haben sich ja für die Tschechen auch ganz neue Möglichkeiten ergeben, nämlich dann auch mit Deutschland viel enger zu kooperieren, Wirtschaftsverträge zu schließen und so weiter, also auch in Deutschland zu investieren. Wie lange läuft das eigentlich schon ganz gut und welche Fehler machen tschechische Investoren aber dennoch, wenn sie in Deutschland investieren wollen?
Also die Tschechen sind ja seit einigen Jahren auch in größerem Maße in Deutschland tätig, jetzt nicht nur CES bei Mibrag beispielsweise, aber auch viele tschechische Firmen, die anfangen Betriebe aufzukaufen, vielleicht auch gerade Vertriebsnetzwerke aufzubauen, weil sie einfach gemerkt haben, die klassische Situation wie in den 90er Jahren, dass ich nur billig in Tschechien produziere und dann mit geringer Marge nach Deutschland verkaufe, ist bei weitem nicht so gut, wie wenn ich selbst verkaufe auf dem deutschen Markt. Und wenn ich inzwischen dann auch die Qualitätsmaßstäbe der deutschen Firmen schaffe, dann kann ich genauso gut direkt auf dem Markt verkaufen. Erleichtert wird das natürlich alles durch die EU. Letztendlich sind die Wartezeiten an der Grenze erheblich geringer geworden. Jeder tschechische Handwerker kann tätig werden. Die Normen sind angepasst worden. Und man muss sagen, auch die tschechischen, sowohl Techniker als auch Betriebswirte, haben sich professionalisiert. Inzwischen sind natürlich jetzt auch weiter im Geschäftsleben, können jetzt auf gleicher Ebene mit deutschen großen Firmen verhandeln oft.
Sie haben es gesagt, also tschechische Unternehmen, die gemerkt haben, es geht also nicht nur darum, wie Sie gesagt haben, nur hier billiger produzieren und verkaufen, sondern die mit richtigen Konzeptionen nach Deutschland gehen, die haben jetzt große Chancen. Trotzdem meine Frage, was werden immer noch für Fehler gemacht? Denn es ist immer noch zu hören, so große Erfolge von tschechischen Firmen in Deutschland hört man noch nicht. Wo liegen vielleicht noch die Fehler, die gemacht werden, um deutlicher auf sich aufmerksam zu machen?
Ich bin hier natürlich als Rechtsanwalt. Insoweit möchte ich weniger über geschäftliche Fehler sprechen. Es gibt ab und zu natürlich trotzdem noch kulturelle Unterschiede. Viele, gerade mittelständische tschechische Firmen, unterschätzen immer noch die Bedeutung von Verträgen. Und es ist ein Vorurteil, aber es stimmt in der Praxis trotzdem auch. Die Deutschen haben größere Ansprüche, was Genauigkeit angeht, was Papierkram angeht. Und da kommen die tschechischen Firmen dann ab und zu doch wieder ein bisschen schlecht weg. Vor allem ist ein Punkt, den ich häufig bemerke, wenn ich tschechische Mandanten berate in Deutschland. Es werden Mängel irgendwie produziert und die Tschechen gehen völlig unprofessionell mit den Mängeln zu. Deswegen kürzt die Käuferseite in Deutschland ihnen die Rechnung um 20%, 30%, 40%, statt dass man die Mängel von Anfang an offensiv beseitigt und sich einigt. Da ist einfach häufig auch wieder die Erfahrung, was ich mit der Firma in meinem Nachbarort über ein Bier ausmachen kann, Probleme zu lösen, funktioniert einfach nicht, wenn ich einen deutschen Global Player habe, der ganz klar nach Beschaffungswesen vorgeht, der seine ganz klaren Maßstäbe hat und natürlich dann auch seine Rechte als Käufer ziemlich einseitig durchsetzt. Die zweite Sache ist, dass auch die tschechische Seite häufig einfach zu wenig von vornherein auf den Vertrag Wert nimmt. Man unterschreibt einfach alles, was vorgelegt wird. Man akzeptiert einen Gerichtsstand in Deutschland, ohne sich bewusst zu machen, dass man dann in Deutschland streiten muss. Sind die Gerichte zwar vielleicht besser, vielleicht auch oder ganz sicher auch schneller, sogar auch billiger. Allerdings heißt es natürlich für mich als tschechische Firma, wenn ich 2000 Euro Mangel habe, müsste ich dann nach Krefeld oder wo auch immer hinfahren zum Gericht, um zu streiten. Natürlich macht es keiner. Also muss ich eher die 2000 Euro Reduktion meines Käufers hinnehmen.
Und kommen wir da auch mal zu diesem Positiven, denn der europäische Markt bietet ja auch Chancen. Wir sprechen jetzt hier vom deutschen Markt. Welche Chancen haben tschechische Firmen, sich zum Beispiel ein gutes Vertriebsnetz in Deutschland aufzubauen?
Das Interesse an guten Produkten ist da. Ich meine, es gibt ja tschechische Firmen, die es schaffen, Schwimmbäder nach Spanien zu liefern. Es gibt genügend tschechische Automobilzulieferer, die auch aufbauen in Tschechien. Mandanten von mir haben Internet-E-Shops von Tschechien aus, die nach Deutschland liefern. Es gibt im Grunde für die kreativen Unternehmer gibt es immer noch sehr, sehr große Chancen. Die tschechische Seite hat halt noch immer einen gewissen Kostenvorteil, weil das Lohnniveau einfach niedriger ist als in Deutschland. Und wenn man da mit den richtig guten deutschen Verkäufern zusammen auftritt und wirklich Qualität liefert, dann haben die extrem gute Chancen. Ich denke, tschechische Qualität hat sich auch inzwischen durchaus ein gutes Renommee erworben. Es ist also nicht mehr so, dass die Produkte auf deutsche Lkw umgeladen werden müssen, um Reklamationen zu verhindern, weil man sagt, aus Tschechien kommt Schund. Also da wissen inzwischen die großen Firmen letztendlich auch, dass auch tschechische Unternehmen genauso in der Lage sind, nicht alle tun es, aber zumindest in der Lage sind, die Mängel auf, was ich ein Teil pro 1 Million herunter zu reduzieren. Tschechien hat per se zunehmend einen guten Ruf in Deutschland. Jetzt ist die Frage natürlich, für welche Bereiche. Klar, als Kleidung, Textil wird niemals so sexy sein wie jetzt italienische Textilien. Aber im klassischen Bereich, wo die tschechische Stärke ist, Metall, Automobilzulieferer, da sehe ich immer noch sehr, sehr gute Chancen.
Sie haben gerade die Bereiche genannt. Frage ich mal anders noch, die tschechischen Firmen, die dann auf dem deutschen Markt sich niederschlagen wollen, mit welchen Überraschungen müssen Sie allerdings noch rechnen, wenn Sie dort eine Firma aufbauen wollen? Auf was müssen Sie achten?
Zum einen müssen Sie wissen, dass natürlich in Deutschland, wenn Sie eine Gesellschaft gründen, dass sich diese nach deutschem Gesellschaftsrecht richtet. Da gibt es ein bisschen andere Verhältnisse, nicht unbedingt komplizierter, aber anders als in Tschechien. Weiterhin haben sie oft Probleme mit deutschem Arbeitsrecht, weil man als tschechischer, gerade mittelständischer Unternehmer, einfach davon ausgeht, man kann seine Leute unbegrenzt feuern, wie man will. Man kann relativ hart sein. Und für Tschechien ist es unvorstellbar oder sehr selten zumindest, dass ein entlassener Arbeitnehmer sofort zu Gericht geht, wie in Deutschland schon vom Gesetz her eigentlich ein Drittel aller Fälle zum Gericht gehen. Weiterhin machen manchmal tschechische Unternehmen auch den Fehler, dass sie ohne lokale Hilfe versuchen aufzubauen. Das funktioniert natürlich auch nicht, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Also wenn ich auf einen ausländischen Markt gehe, muss ich ehrliche und gute lokale Leute genauso in die Unternehmensleitung einbeziehen. Aber ansonsten denke ich wirklich, wenn die tschechischen Firmen die Kapazitäten haben und wenn sie wissen, dass der deutsche Markt lohnend ist, dann werden sie es auch weiterhin systematisch und gut bewirtschaften.
Dazu vielleicht ganz passend. Ich habe erst diese Woche eine Erhebung von der Deutschen Bundesanstalt für Arbeit gelesen, die jetzt mehr oder weniger, ich will nicht sagen kleiner, oder doch zugegeben haben, dass der Zustrom von osteuropäischen Arbeitskräften, mit dem man gerade auch im Facharbeitergebiet einige Lücken aufbessern wollte, gar nicht so groß ist, wie man befürchtet hat. Glauben Sie, dass da haben auch tschechische Unternehmen und Arbeitnehmer, die da entsprechende Können haben, noch eine gute Chance? Und die zweite Frage dazu, war es vielleicht von Deutschland und Österreich, ich will nicht sagen ein bisschen blauäugig oder sehr übervorsichtig, dass sie diesen Markt 7 Jahre mehr oder weniger geschlossen haben und jetzt kommen nicht mehr die besten Leute, weil die schon ganz woanders in Europa untergekommen sind?
Also die Ausschöpfung dieser Freizügigkeitsbeschränkung bis 2011 war ein großer Fehler, habe ich auch immer gesagt. Man hätte es nach 5 Jahren spätestens aufheben sollen. Es waren ja nicht nur Befürchtungen, sondern es waren vor allem auch große Hoffnungen auf deutscher Seite. Und ich habe vor der Freizügigkeit häufig in Deutschland Seminare gehalten, auch mit den Arbeitsämtern, weil die Arbeitgeber dringend Leute gesucht haben und die großen Hoffnungen waren eigentlich auf die tschechischen Arbeitskräfte, dass da jetzt qualifizierte, motivierte Leute kommen, nicht um den Lohn zu drücken, sondern weil überhaupt keine vorhanden waren. Und weil trotzdem die auch wissen, das sind Leute, die aus einer normal relativ guten Werkethik fleißig sind auf gut Deutsch, die auch meistens Grundkenntnisse an Deutsch haben. Also es waren große Hoffnungen da, die aber immer noch bei weitem nicht erfüllt sind. Ich war bei Jobmärkten in Furt im Wald und wo auch immer. Die deutschen Arbeitgeber haben groß investiert, um sich zu präsentieren mit minimalem Erfolg. In der Zukunft wird es vielleicht schrittweise ein bisschen rüber tröpfeln über die Grenze. Letztendlich ist es einfach eine weitere Chance für qualifizierte Arbeitnehmer, dass sie nach Deutschland gehen. Aber ich muss immer noch sagen, genau wie bei innertschechischen Umzügen scheint auch die Mobilität immer noch so gering. Also ich verstehe es nicht, warum Leute in Přeclav sind und für 16.000 Kronen arbeiten, wenn sie eigentlich in einer Stunde in Wien sein könnten und das doppelte Gehalt kriegen. Aber es ist letztendlich halt die wirtschaftliche Entscheidung. Man bleibt, wo man es gewohnt ist und man ist halt zumindest am Abend um 4 Uhr wieder zu Hause. Vielleicht ist das die Motivation, weswegen auch viele der deutschen Hoffnungen enttäuscht waren, dass jetzt plötzlich die qualifizierten Arbeitskräfte aus dem Osten reindringen. Im Gegenteil natürlich, es waren Befürchtungen auf Seiten der tschechischen Arbeitgeber, dass plötzlich die besten Leute nach Deutschland gehen, dass plötzlich die Löhne wieder erheblich erhöht werden müssen, gerade im Grenzland. Hat sich aber bis jetzt auch noch nicht so sehr realisiert. Einfach weil wir eine Angleichung haben, dass das Lohnniveau nicht mehr so katastrophal ist wie Anfang der 90er Jahre.
Der Wirtschaftsjurist Arthur Braun über die Eigenschaften tschechischer Arbeitnehmer und über die Probleme für tschechische Firmen auf dem deutschen Markt. Das Gespräch führte Lothar Martin. Damit geht unser heutiges Programm zu Ende. Unsere Sendung können Sie im Übrigen auch als Podcast abonnieren oder mit der App des tschechischen Rundfunks auf Ihrem Handy empfangen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite unter www.radio.cz. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.